Es ist so, dass ich glaube, dass der Motorsport da automatisch nicht mehr die Hauptrolle spielt bei unseren Autofirmen und auch bei den Teams. Das Geld wird knapper, auch beim Zuschauer. Und ich hoffe nicht, dass sich das so durchschlägt, dass der Motorsport darunter leidet in Zukunft. Absolut. Ich habe aber meine Sorgen.
Die Sorge ist vollkommen berechtigt. Vielleicht kann man ein bisschen Trost aus der Tatsache schöpfen, Rainer. Das war Anfang der 90er Jahre, Ende der 80er Jahre. Es war immer so. Und es gibt immer eine Regel, die ich erfahren habe. Der Motorsport ist immer der Hirsch auf der Lichtung.
Und auf den Hirsch. Guter Vergleich, ja, sehr schön.
Auf den Hirsch auf der Lichtung wird als erstes geballert.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt, herzlich willkommen zur heutigen Folge und über diese Gesprächsrunde freue ich mich ganz besonders, denn wir wollen heute einen kurzen Bogen über die lange DTM-Geschichte spannen und einmal schauen, wie sich die einstige Tourenwagen-Serie so entwickelt hat. War früher alles besser oder war es nur anders? Meine Gäste dazu sind zwei echte Motorsport-Experten. Zu Kommentatorenlegende Rainer Braun muss ich wohl nichts sagen und zu Norbert Haug muss ich genauso wenig sagen, denn er hat die DTM im Dienste von Mercedes begleitet und war einer der erfolgreichsten Teamchefs. Und nicht zuletzt seiner Initiative war es in der Geschichte der Rennserie mehrfach zu verdanken, dass die DTM überhaupt bis heute überlebt hat. Beide waren lange nicht mehr zusammen zu hören, aber hier in der alten Schule sind sie es jetzt. Viel Spaß also mit meinen heutigen Gästen Rainer Braun und Norbert Haug.
Hallo Carsten, hallo Nobby.
Hallo, guten Tag, freue mich sehr.
Ja, freut mich auch. Und Sie haben länger schon mal nicht mehr miteinander gesprochen, wie ich mal so gehört habe. Was ist denn da passiert eigentlich?
Ach na ja, Gott, ich meine, das passiert in den besten Familien, dass man mal sich für zeitlang auseinanderlebt, weil man verschiedener Meinung ist und weil der eine glaubt, der andere hätte was verkehrt gemacht. Aber wir haben uns ja jetzt schon am Nürburgring dieses Jahr wieder sehr fröhlich und vereint auf der Bühne gezeigt, auf der Fanbühne mit dem Bernd Schneider. Ich glaube, wir hatten, Norbert, alle viel Spaß bei dem Gespräch und wir waren uns auch einig, die Altersmilde schüttet alle Gräben zu.
Ja, ich habe mich vor allen Dingen gefreut, dass ich recht hatte, im Gegensatz zu Herrn Schneider, der behauptet hat, dass ich in Macau vor Ort gewesen sei. Und der Rainer hat auch erst gedacht, ich sei vor Ort gewesen. Und es ist natürlich eine relativ schlechte Wette, mir gegenüber zu sagen, du warst da. und ich habe kein Vermögen noch, dass ich eben nicht da war, 1992 in Macau. Da haben die Herrschaften nämlich alles kurz und klein gefahren. Der Rainer war vor Ort, kann uns das dazu sagen. Aber im Gegensatz zu Herrn Schneider hat sich Rainer Braun bei mir entschuldigt in der sowieso. Der Rainer ist ja wirklich der Statistikfreak überhaupt. Und hat geschrieben, sorry, ich habe mich getäuscht, du warst tatsächlich nicht fort. Und es war eine Schmunzelei.
Und der Domingos hat dich vertreten.
Domingos hat mich vertreten und hat mich dann auch gebeten, Hans Werner Aufrecht von dem Gemetzel zu informieren. Morgens um 6, aber ich war dann noch nicht so richtig ausgeschlafen und habe da erstmal drauf verzichtet, um 6 Uhr so einen Schockanruf zu etablieren. Aber wir waren in dem Jahr Meister geworden und insofern war das alles nur noch eine Zugabe. Ich glaube aber, Rainer, du warst fort. Wir haben sogar die ersten vier Plätze, wir Mercedes, die ersten vier Startplätze belegt und haben das Kunststück fertig gebracht. Dann, ich glaube,
ein Auto habt ihr ins Ziel gebracht, den Nil Amorim.
Genau, einen vierten Platz nach Hause. Ist aber kein DTM-Rennen und unser Thema soll ja DTM sein heute.
Ja, richtig. Das stimmt, genau. Ja, wir möchten so ein bisschen über die alten Zeiten reden oder beziehungsweise was war, was ist, was kommt. Das ist ja vielleicht auch ganz interessant, wie sich die DTM weiterentwickelt. Und die DTM ist ja nun eine Rennserie, die also viele Höhen und Tiefen schon erlebt hat. Rainer und Herr Haug, ich meine, Sie waren da wirklich ganz wichtige Gesichter hinter dieser Serie über viele, viele Jahre beziehungsweise fast schon Jahrzehnte. Und gehen wir doch mal ganz zurück zu der Serie. Was sagen Sie denn eigentlich? War es damals alles besser, Herr Haug?
Ja, der Rainer hat den Vortritt, der ist ein paar wenige Tage älter als ich.
Okay, Rainer.
Also ich bin natürlich ein Fan dieser alten DTM, wie viele andere begeisterte Zuschauer und Fans auch. Aber ich muss auch sagen, was war, können wir nicht mehr zurückholen. Also müssen wir uns mit dem abgeben, was wir haben. Und das, was wir haben, ist besser als nichts. Und sonst hätte man nämlich unter Umständen gar keine DTM mehr. Es gab mehrere Retter dieser DTM. Einer davon ist unser dritter Gesprächspartner oder unser zweiter Gesprächspartner, nämlich der Norbert. Der hat sie 1993 gerettet, indem er zu Alpha gegangen ist und hat gesagt, lieber Giorgio Bianta, lass uns doch bitte gemeinsam was machen, sonst fällt hier die ganze Nummer ins Wasser. Wir können nicht alleine gegen uns selbst fahren. Das war die erste Rettung. Und die zweite Rettung, da war er auch beteiligt, nämlich bei der neuen DTM 2000. Die haben wir gemeinsam in Stuttgart beschlossen, mal irgendwann im Bierhaus West, wenn ich mich richtig erinnere, mit dem Michael Bernard und mit dem Bernd Krämer und mit dir und mit mir. Und dann haben wir gesagt, lass uns das anpacken. Dann haben wir eine neue DTM gemacht. Und wenn du nicht geholfen hättest mit 8 Autos oder 10 Autos im ersten Jahr, wäre das auch nichts geworden. Also zweimal Retter. So viel steht fest. Jetzt haben wir eine DTM, den der ADAC gerettet hat. Und auch hier ist wieder ein Retter da, sonst hätten wir die nicht mehr. Deshalb sollten wir froh sein, was wir hier haben als GT4, wenn es auch dem einen oder anderen nicht passt und er lieber einen Tourenwagen sehen würde. Aber wir haben etwas und das ist wichtig.
Ja, ich sehe das ziemlich deckungsgleich. Ich glaube, man muss das unterteilen und sagen, man weiß, was man hat an der DTM, an der von dir so beschriebenen Rainer von früher. Das hat alles seine Zeiten und seine Reize gehabt. Aber ich glaube nur, wer wirklich von gestern ist, glorifiziert es gestern und vergisst es heute. Aber wichtig ist ja nur, dass jetzt und hier und viel, viel wichtiger, wenn wir in die Autobranche gerade gucken, die aktuellen Nachrichten, wie geht das weiter? Und was wird da draus gemacht? Und da muss ich sagen, ob GT3 oder was auch immer, ist mir komplett zweitrangig. Mir kommt es darauf an, wenn ich einen Vorschlag machen darf, dass da die Nachhaltigkeit eine Rolle spielt. Mir kommt es darauf an, dass die Trucks mit HVO-Diesel bedient werden, dass wir wirkliche wirkungsvolle Nachhaltigkeitsbeweise bringen, dass wir Fahrzeiten verkürzen, dass wir sind aus meiner Sicht, sinnlose Trainingssitzungen streichen. Jeder Fahrkilometer mit so einem Auto kostet 50 Euro oder mehr. Und dem Team, wenn du dem die Möglichkeit gibst, viel zu fahren, wenn du dem Fahrer die Möglichkeit gibst, viel zu üben, Rainer, du selbst warst Fahrer, ich nehme immer das mehr. Aber wenn ich kürze, wenn ich ein Qualifying auf 10 Minuten runterbringe, wenn es gelingt, ein Qualifying zur Mittagszeit um 13 Uhr zu machen und die Fernsehübertragung beginnt um 13 Uhr und das Rennen beginnt um 13.40 Uhr beispielsweise, dann hat man Neuland begangen. Und ich bin auch kein Freund, das weiß der Rainer ganz genau, von Reverse Grid und Ähnlichem. Aber im Falle der DTM, wo man ein Rennen am Samstag hat und ein Rennen am Sonntag, würde ich absolut für Reverse Grid stimmen und sagen, fahr am Samstag so rum und am Sonntag so rum. Und ich bin sicher, wenn der Letzte vom Samstag am Sonntag als Erster startet, dann gibt es einen riesigen Spannungsbogen. Und ich glaube, die DTM muss sich unterscheiden von anderen GT3-Rennserien. Die muss ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und ich weiß, wir können gleich noch in der Nostalgie machen. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Geschichten. Aber ich glaube, wir alle drei sind uns einig. Wichtig ist jetzt, wie es weitergeht. Und das soll kein Vorschriften-Podcast für den ADAC sein, sondern ein Vorschlags-, ein laut Nachdenken, ein vernünftiges Nachdenken von Leuten, die der DTM immer sehr viel Empathie und Zuneigung zugebracht haben. Und da hat der Rainer natürlich wirklich, ohne dass ich da Süßholz raspel, da hat er Berge versetzt früher als ursprünglicher Kommentator, als Stimme der DTM. Und in die Erinnerung kommen wir noch. Und ich sag mal auch ganz bestimmt als wandelndes Geschichtsbuch. Ich kenne keinen, der ähnlich viele Facts auf Lager hat. Manchmal, ganz seltene Male, täuscht er sich, wenn es um Macau geht, aber das war ja auch. Aber ansonsten ist der Rainer da total fit und bewundernswert. Und ich bewundere auch, was er in Alte Schule immer wieder über Renner 5 und also das ist wirklich grandios und total erfreulich, auch für mich, Ich habe die Rennen damals auch mitgekriegt, auch das erste Renault 5 Rennen, wo sich ganz viele überschlagen haben in Hockenheim, war ich auch live vor Ort dabei als Journalist. Also da gibt es ganz viele Geschichten, aber über die DTM in die Zukunft blicken können wir sicherlich noch vertiefend was sagen später.
Ja, ich würde gerne noch mal, Carsten, etwas hier einwerfen. Also dieser Reverse Grid ist ja wunderschön, mein lieber Norbert. Nur wenn ich mir vorstelle, dass der Letzte und nicht etwa der Zehnte vielleicht vorne stünde, also wenn der Letzte nach vorne kommt, der scheißt sich ja schon die Hose, bevor es losgeht, gell? Weil da will der ja gar nicht hin. Der ist ja froh, dass er ein bisschen weiter hinten steht und erstmal seine Ruhe hat. Ich weiß nicht, ob der Allerletzte sich da vorne wohlfühlen würde auf der Pole Position. Da hat es schon einige Versuche gegeben. Ich kann mich erinnern, auch beim Renault 5 haben wir das mal gemacht. In dem 40er Feld haben plötzlich die ersten 20 sich getauscht und der 20. vom Samstag stand sonntags in Reihe 1 auf Pole. Was ist passiert? Gleich beim Start hat es fürchterlich gerappelt, weil der wusste überhaupt nicht, wohin.
Ja. Aber Rainer, ein Argument dafür, einen Letzten gibt es gar nicht in der DTM, in der aktuellen.
Ich weiß, ja, die liegen ja in der Sekunde zusammen.
Der Letzte ist ja oft der Erste auch. Ja. Also der Letzte fürchtet sich nicht vor dem Start aus der ersten Reihe. Und ich glaube, dass es einfach den Spannungsbogen erhöht. Wahrscheinlich traut sich eh keiner, das zu machen. Aber ich bin ganz sicher, der Zuschauer wird's lieben. Und ich bin ganz sicher, die TV-Übertragung, die weltweiten, die Streamings würden es lieben. Und es ist ein Vorschlag zur Güte von mir, aber Rainer, das Argument, der Letzte kann es weniger gut wie der Erste, das widerlegen wir ganz schnell, indem wir sagen, dass beim letzten Rennen DTM der René zweimaliger Meister 18er war.
Also, gut, Ausnahmen gibt es da immer. Ich wollte halt nur sagen, die Kleinholznummer ist vorprogrammiert, auf jeden Fall mal, weil die Schnelleren von hinten drängen wirklich schubartig nach vorne und vorne geht es nicht richtig weiter und dann hast du schon mal die Situation, dass es mehr kracht, als es krachen sollte.
Das stimmt, aber the proof of the pudding is the eating.
Gut, wie auch immer. Aber das eines muss ich
erst mal probieren.
Für den Zuschauer ist wahrscheinlich wirklich spannend. Ja.
Eines muss ich dir jetzt auf jeden Fall noch aus der Nase ziehen. Und da bitte ich nun, also wirklich ehrlich mir zu sagen, ob du das auch so siehst. Die allerbeste Zeit dieser DTM, die wir alle so gelebt haben und noch immer lieben, die allerbeste Zeit war von 1989 bis 1992. Da führt kein Weg dran vorbei.
Ich möchte euch noch meinen Partner der heutigen Folge vorstellen und das ist die Firma Vodafone mit einem ganz tollen neuen Produkt namens Gigadepot. Ich glaube, wir alle haben uns schon über das Ende unseres Datenvolumens geärgert, wenn doch noch so viel vom Monat übrig war. Ich kann da wirklich ein Lied von singen, vor allem wenn ich unterwegs neue Podcast-Aufnahmen sichern möchte. Und dann gibt es wieder Monate, da habe ich noch 20 Gigabyte übrig, die dann einfach verfallen. Nicht mehr bei Vodafone, denn da heißt es ab sofort Go On, jetzt mit deinem Gigadepot unverbrauchtes Datenvolumen in den nächsten Monat mitnehmen. Wenn ihr einen 50 Gigabyte Tarif habt und nur 35 Gigabyte verbraucht, was ist das? Christian Menzel. Christian, hi.
Grüß dich, mein Lieber. Und? Was dir mit?
Alles gut, ich bin gerade mitten im Podcast.
Oh, bist du da an Geld verdient? Richtig so.
Ja. Ja, und diesmal mit Vodafone, denn die haben ein ganz, ganz tolles neues Produkt am Start und das könnte dich auch interessieren, nämlich das Gigadepot von Vodafone, denn ich glaube auch bei dir sind die Daten begrenzt. Und du kannst mit dem Gigadepot von Vodafone die jetzt in den nächsten Monat mitnehmen.
Das wäre eigentlich auch was für Harald Groß, oder? Mit seinem Nokia 6310.
Ja, absolut. Was soll er da? Snake Online spielen oder was?
Nein, aber der könnte das wirklich gut gebrauchen. Vielleicht schaffen wir es, ihn ja nach seinem 80. Geburtstag doch nochmal ein Smartphone zu vermitteln.
Ja, wäre nicht schlecht. Das funktioniert mit allen Tarifen, Gigamobil XS bis L und ganz toll die Gigamobil Young Tarife S bis L, aber ich bin nicht ganz sicher, ob die für Harald Groß noch geeignet sind. Ich glaube, da ist er altersmäßig drüber hinaus. Und du müsstest vielleicht so ein bisschen seine Frau Angelika einspannen. Ich glaube, die ist so eine ganz gute Assistentin für ihn.
Sie ist die Assistentin, ja. Ja, und gut auch, genau. Welchen Tarif würdest du ihm empfehlen?
Für Harald Groß immer Gigamobil L. Wenn nicht okay. XXL. Ich glaube, ein Harald Groß brauchst gerne groß, ja. Mit viel Datenvolumen, was er nächsten Monat mitnehmen kann. Übrigens, die Seite, die du Angelika nennen musst, ist vodafone.de/gigadepot.
Gut, wie sagt der Kollege aus Aachen? Das ist perfekt. So, gut.
Vodafone, together we can. Bis dann.
Okay, ich muss Rasen mähen.
Auch da gehen die Meinungen sicherlich auseinander. Ich glaube, dass das für dich eine sehr, sehr intensive Zeit war. Und es war auch die Aufbauzeit. Für mich war es auch eine intensive Zeit. Ich bin im Oktober 1990 zu Mercedes gekommen. Ich habe den Übergang als Journalist erlebt. Ich habe die ersten Tage der DTM schon erlebt. Ich war zwar nicht beim ersten Rennen in Zoll, aber ich weiß genau, dass der Hans-Werner Aufrecht mir immer gesagt hat, jetzt haben wir schon 3 Millionen Zuschauer, jetzt haben wir schon 4. Also der hat es natürlich gelebt und promotet und vertreten. Und es war ja Neuland, die DTM, da diese klassenlose Gesellschaft damals, dass der Versuch, dass ein Kadett gegen einen Mustang oder BMW 635 fahren konnte. Und es hat eigentlich relativ gut geklappt, muss man sagen, ja, auf Anhieb. Das könnte man heute in der Form nicht mehr machen, in der Wettbewerbsdichte, die wir haben. Aber Rainer, du hast sicherlich recht. Du hattest vorher das Jahr 93 erwähnt. Da haben wir, das sind ja BMW raus. Also der Witz war ja, BMW hat protestiert gegen Audi und dann waren sie beide weg. Und wir sind da gestanden. Und dann haben wir Alpha als Konkurrenten gehabt. Und dann habe ich natürlich auch meine Mühe in Stuttgart gehabt. Unser Wettbewerber Alpha, dann haben natürlich viele Herrschaften auch im Marketing gesagt, Alpha ist ja gar nicht unser direkter Gegner. Aber ich muss sagen, dieses Jahr 93, das kann man vielleicht noch dazu nehmen, Rainer, das war eines der sympathischsten DTM-Jahre tatsächlich. Und da wurde auch gezeigt, dass der Alpha mit Larini natürlich auch siegfähig war. Natürlich hatten die einen Sechszylinder, mehr Power, mehr angetriebene Räder. Aber es war eine coole Truppe, auch die Zusammenarbeit mit Giorgio Pianda war grandios. Und wir haben ja noch alle möglichen Autos, alle möglichen Omegas und was weiß ich was, du weißt es noch, Rainer, zusammengetrommelt, um überhaupt ein Feld zusammenzubekommen. Ja. Und im Zentrum waren natürlich die Alphas und die Mercedes. Aber ich muss sagen, ich habe das auch als eines der durchaus umkämpften DTM-Jahre, aber auch als eines der sympathischen DTM-Jahre in Erinnerung. Das war kein Abfall nach 92.
Und das wäre aber einer geworden, wenn ihr nicht Alpha an Land gezogen hättet, du und der Hans-Werner.
Ja, ich glaube, die wollten ohnehin, aber natürlich haben wir da gute Worte eingebracht und es war auch eine gute Konstellation, eine glückliche Konstellation. Ich kannte den Giorgio Pianda. Der Giorgio Pianda ist immer zu uns zu den ITR-Sitzungen gekommen und er musste mit dem Flieger weg und dann hat gesagt, Norbert, has my vote. Also der hat mir den Ball zugespielt und er wusste dann auch, der traut sich nicht irgendwie gegen mich zu stimmen. Also ich habe da immer versucht, das haben wir ohnehin auch später mit Audi, muss ich sagen, wir waren da durchaus harte Fighter auf der Rennstrecke, aber sehr konstruktiv und kooperativ bei den ITR-Sitzungen. Und ich glaube auch da hat der Hans-Werner Aufrecht durchaus eine balancierende, ausgleichende Rolle gespielt. Wir waren eine kleine, kompakte Mannschaft. Und später war da der Hans-Jürgen Arp, der Walli Mertes, die haben alle ihre gute Rolle gespielt. Auch der Thomas Betzler. Da hat jeder sein Fachgebiet gehabt, aber man hat sich gegenseitig respektiert. Ja.
Ach Norbert, da fällt mir übrigens ein, in der Geschichte Alfa Romeo und Bekanntgabe, ITR-Pressekonferenz, da warst du mir sehr gram und warst sehr böse auf mich, einschließlich HBA, einschließlich Hans-Werner Aufrecht, weil ich mit meinem losen Mundwerk natürlich einen Slogan aufgegriffen habe, den ihr in den Raum gestellt habt, nämlich der Geist von Zürs hat das bewegt, dass wir beide zusammen nun die DTM wieder aufwerten und retten können. Daraufhin habe ich gesagt, ja, sagte mal Norbert und Hans-Werner, was war denn das jetzt für ein Geist? War das der Geist aus der Weinflasche? Daraufhin lachte das ganze Auditorium, nur ihr nicht. Da kannst du dich nicht mehr dran erinnern, gell?
Nee.
Ja, und dann durfte ich seitdem nie mehr ITR-Pressekonferenz machen.
Aha. Das glaube ich zwar nicht, dass das der Grund war, aber ich erinnere mich nicht daran. Der Geist von Zürs. Ich glaube, ich habe da selten einen Sense of Humor Failure. Also es war tatsächlich der Geist aus der Flasche hat durchaus.
Siehste, ich hab's gewusst. Siehste, aus der Rotweinflasche.
Ja, ich weiß nicht mal, ob es Rotwein war. Auf jeden Fall haben wir, und ich glaube, das ist das Wichtige, haben wir eine Tagung dort gemacht und gewusst, dass jetzt geht's ums Ganze. Ich war davor, das war auch ein Schlüsselerlebnis für mich, davor war ich Skilaufen in Zürsten im Ballymertes. Und dann waren wir noch sind ganz lange Ski gelaufen und waren dann oben irgendwo im Hexenboden. Da waren schon die Stühle raufgestellt. Und ich habe gesagt, Walli, nächstes Jahr, das wird eine enge Partie. Dann hat der Walli gesagt, da machen wir keine Gedanken, das machst du schon, das macht ihr schon. Und dann hat er leichter gesagt als getan. Aber wir haben da, und das fand ich gut, die Zusammengehörigkeit. Und da hat er uns dann auch wirklich eine ganz tragende Rolle gespielt. Da haben wir uns im Hotel Zürcher Hof, 3 Tage lang eine Dauerkonferenz mehr oder minder gehabt und haben beschlossen, wer welche Autos beibringen muss. Und es war sicherlich ein Schlüsselmoment damals, dass es überhaupt weiterging. Das war kurz vor knapp. Und wer weiß, wie sich das dann alles entwickelt hätte.
Also so viel zum Geist von Zürs.
So, ja, haben wir das geklärt.
Jetzt gehen wir wieder in die Gegenwart am besten.
Ja, wir gehen mal so, finde ich, so ein paar Punkte durch, weil Rainer, ich meine, wir reden natürlich auch immer über die Typen von damals und davon lebe ich ja auch in der alten Schule und das sind natürlich immer die Fans, die alten Geschichten von früher hören wollen. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man heute immer so ein bisschen kritisiert, dass die Fahrer vielleicht teilweise ein bisschen farbloser, ein bisschen blass sind, aber es vielleicht gar nicht sind, aber gar nicht die Chance haben, sich so darzustellen oder zu präsentieren, wie das die Fahrer früher gemacht haben. Ich meine, heute hat man natürlich Social Media, jeder bedient seinen eigenen Kanal, dann sagen die Werke, du, das löscht du jetzt da aber schön wieder raus. Und früher, Rainer, da warst du der Journalist, der hat also mit dem einen gesprochen, mit dem anderen gesprochen, oder Herr Haug, sie ja auch, hier nochmal ein bisschen Öl ins Feuer gekippt und die Stimmung so ein bisschen angeheizt. So, und dann ist das teilweise eskaliert oder in Streichen, die sich die Fahrer da gegenseitig gespielt haben, hat sich das geäußert. Klar, natürlich, das Ganze ist professioneller geworden. Es geht um viel mehr Geld. Geld ist auch nicht mehr so in der Masse vielleicht da wie früher oder sitzt nicht mehr ganz so locker. Jeder Euro, der reingesteckt wird, der muss vielleicht 10-fach wieder rausgeholt werden können. Und da ist irgendwie keine Zeit, nach links und nach rechts zu gucken. Herr Haug, wie sehen Sie das denn? Die Fahrer, wie könnte man das denn lösen oder sowas, dass man die Fahrer den Fans wieder ein bisschen näher bringt oder dass da ein bisschen mehr Lockerheit reinkommt?
Also ich muss sagen, das sehe ich wirklich als Mythos und in der Verklärung der Vergangenheit waren das früher Typen, die vielleicht zu der aktiven Zeit gar nicht so sehr als die Typen gesehen worden sind. Was ich mit Verwunderung zur Kenntnis nehme, ist tatsächlich die mediale Präsenz von einem Hans-Joachim Stuck, von einem Klaus Ludwig, von den, sage ich mal, den großen Namen von damals. Die war ja verglichen, Rainer, mit dem heute, das war ja kein Promille, ja, wenn man ehrlich ist. Fernsehzeiten, Streamingzeiten, eigene, was weiß ich was, eigene Präsenz. Und jetzt kommt's, und da, Rainer, da kannst du auch was zu sagen. Wenn diese Herrschaften, die ich gerade genannt habe, durchs Fahrerlager ziehen, heute, ich bin ja auch aktuell noch bei der DTM dabei, und habe da auch verschiedene Themen zu bewegen. Und da wundere ich mich sogar an meiner eigenen Person, wie viele auch junge Leute sagen, und der Rainer kann da auch ein Lied davon singen, sagen Sie mal, wie war das? Also erst einmal, ganz große Klasse, welcher Benimm da ist. Da stehen Leute, heute wird weniger ein Autogramm geholt, da wird mehr ein Selfie gemacht, aber dann fragen die ganz, ganz, ganz höflich, können Sie bitte meinem Sohn die Mütze unterschreiben, also wirklich höflich stellen Sie an, dass ich manchmal sogar sage, Entschuldigung, warten Sie, oder, ja, und ich mache mal auch, ja, darf ich Sie stören, dann sage ich, warte schon die ganze Zeit auf Sie oder irgendwas Lustiges. Und die Leute sind wirklich toll und da muss ich auch sagen, wenn ich da Diskussionen höre, wem gehört der Fußball als Beispiel? Da klappt es mir die Zehennägel hoch. Wem gehört der Fußball? Da diskutiert eine ganze Nation drüber. Der Fußball gehört mal gar niemand. So geht's schon mal los. Und schon gar nicht denen, die Pyro und randalieren. Sowas sieht man im Motorsport nicht.
Nein, das ist richtig.
Lanze, Lanze brechen für den Motorsport. Sehr, sehr wohl situierte, gute Leute, ganze Familien, übrigens aktuell bei der DTM mehr denn je, auch übrigens vernünftige Preise. Dann komme ich zu den Fahrern. Da sitzen also längelang, und Rainer, das hatten wir früher nicht in der Form, längelang in der Boxenstraße, schreiben die Autogramme, aber wirklich rauf und runter. Und du kommst an die Fahrer durchaus ran. Natürlich zu gewissen Zeiten. Und ich habe aber auch schon Zeiten erlebt, gerade in den Hochzeiten der Klasse 1 und so. Da musste ich mich mit einem konkurrierenden Fahrer verabreden. Um 15.36 Uhr habe ich eine Minute Zeit, weil ich bin sonst immer im Debriefing. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen besser geworden. Und das hat auch seine Zeit. Ich will auf den Mythos zurückkommen. Die Leute von früher, die Fahrer von früher, haben heute noch einen erstaunlich großen Namen. Und das muss man einfach anerkennen. Bei einer medialen Mini-Zeit im Vergleich zu dem, was heute geliefert wird über alle möglichen Social-Media-Kanäle. Und trotzdem sind sie bekannt und beliebt. Ich glaube aber, in 10 Jahren wird gesagt, damals der Meister von so und so oder der Breining oder der XY, das waren richtig coole Typen. Also das darf man, glaube ich, nicht überbewerten. Aber es ist wahnsinnig erfreulich, dass man eben sich an die Exponenten erinnert, ganz, ganz lange Zeit. Und ich glaube, Rainer, du kennst es auch, speziell in Hans-Joachim Stuck oder in Klaus Ludwig oder wie die in den Fahrerlagern sind, da läuft alles zusammen. Und es ist eine wirkliche Sympathiekundgebung. Und es freut einen wirklich.
Ja, klar. Aber bei der Gelegenheit würde ich jetzt sagen, nachdem wir mal den Blick zurückgewandt haben und auch jetzt wissen, was wir gerade haben und hatten, nämlich GT4, wäre es natürlich auch gar nicht blöd, mal sich Gedanken zu machen, was wird nun eigentlich aus dieser DTM in Zukunft? Ja. Der ADAC hat sich ja nun klar bekannt dazu und hat gesagt, wir haben ein Langfristkonzept. Aber ich muss sagen, ich mache mir Sorgen, um ehrlich zu sein. Ich mache mir Sorgen aufgrund der weltpolitischen Lage, der Kriegslage in allen möglichen Ländern, der wirtschaftlichen Lage. Wir haben bei VW ein großes Problem, wie wir alle wissen inzwischen. Es ist so, dass ich glaube, dass der Motorsport da automatisch nicht mehr die Hauptrolle spielt bei unseren Autofirmen und auch bei den Teams. Das Geld wird knapper, auch beim Zuschauer. Und ich hoffe nicht, dass sich das so durchschlägt, dass der Motorsport darunter leidet in Zukunft. Absolut. Ich habe aber meine Sorgen.
Die Sorge ist vollkommen berechtigt. Vielleicht kann man ein bisschen Trost aus der Tatsache schöpfen, Rainer. Das war Anfang der 90er Jahre, Ende der 80er Jahre. Es war immer so. Und es gibt immer eine Regel, die ich erfahren habe. Der Motorsport ist immer der Hirsch auf der Lichtung.
Und auf den Hirsch. Guter Vergleich, ja, sehr schön.
Auf den Hirsch auf der Lichtung wird als erstes geballert. Und ich glaube, wir haben ein Beispiel mit Audi gesehen. Ich glaube, das war keine wohldurchdachte Entscheidung, den Kundensport beenden, und zwar rigoros zu beenden. Ich glaube, es war auch keine gute Entscheidung von einem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden zu sagen, warum schmeißen wir unser Geld raus? Im Motorsport, in der Formel 1 verdient man. Ja, in der Formel 1 verdient man, wenn man Mercedes heißt und das schon lange macht. Und wie man nachgucken kann, ein Team gekauft hat 2009 für einen überschaubaren Betrag, den ich jetzt nicht nenne, aber den vervielfacht hat bis heute. Heute kann man nachgucken, dass das Team mit 4 Milliarden bewertet wird. Und man kann im Companies House nachgucken, dass da 100 Millionen Überschüsse im Jahr sind. Aber das ist erarbeitet worden. Aber ein frischer Start heute garantiert dir noch lange nicht, dass du sofort ans Verdienen kommst. Wobei heute die Geldverteilung in der Formel 1 natürlich viel, viel weiterentwickelt ist wie damals. Das waren auch unsere Kämpfe übrigens, federführend Ron Dennis, Ross Brawn. Da haben wir gegen Ecclestone uns wirklich in Szene gesetzt und die Preise wirklich so balanciert, dass das Ganze fair und gerecht wird. Aber zurück zu dem Thema DTM. Ich glaube.
Nee, halt, Norbert, halt, ich möchte hier nochmal einhaken, um das komplett zu machen. Audi, Formel 1, Geld verdienen. Du kannst erst Geld verdienen, wenn du erfolgreich bist. Aber wer sagt denn den Ingolstädter, dass sie erfolgreich werden würden? Im Moment haben wir doch ein ganz anderes Problem. Im Moment ist die große Mutter VW in Wolfsburg in großer Not und man sieht und hört, und auch das betrifft auch die Arbeiter, die vor einer Entlassung unter Umständen stehen, und die Werke, die geschlossen werden, dass auf der anderen Seite die Tochter in Ingolstadt die Millionen raushaut für die Formel 1. Könnte mir vorstellen, dass es da ein Machtwort des Vorstands gibt aus Wolfsburg und dass die Nummer gar nicht zustande kommt. Was hältst du denn davon?
Gut, es ist eine Mutmaßung, aber Motorsport, wir haben bei Mercedes, und ich kann das nur von uns, unser Aufschwung kam absolut mit dem Motorsport. Und jeder, der heute bei AMG arbeitet und die faire Bewertung macht, der weiß, dass AMG mit dem Motorsport, natürlich mit den richtigen Produkten in Parallelen aufgestiegen ist, dass AMG eine Cash-Cow von Mercedes-Benz ist. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir, und es hat Rainer, du erinnerst dich, Jürgen Huber, dem wir das Ganze zu verdanken haben. Er ist vorausgegangen. Er war der Grand Seigneur im Fahrerlager. Er hat wirklich, wirklich so viel Positives auf sich gezogen. Und er heißt nicht umsonst Mr. Mercedes bis heute. Und er hat mir auch einen Freiraum gegeben. Wir waren da ein wunderbares Team und konnten uns entwickeln. Aber unser Leitsatz war, wir wollen Kunden gewinnen. Die Pokale auf dem Weg dahin nehmen wir mit. Und ich sage mal, wenn ein Audi nachweisen kann, dass er über eine Formel-1-Aktivität Kunden gewinnt, und wir konnten das nachweisen. Wir können sehr gerne noch mal gucken. Ich habe das nicht auswendig im Kopf. Aber wir haben vielleicht 500.000 Autos verkauft Anfang der 90er Jahre. Und zwischenzeitlich waren es über 2 Millionen oder was auch immer. Sehr, sehr hochpreisige Fahrzeuge. Sehr begehrenswerte Fahrzeuge. Wir hatten der Mercedes-Modell-Mix war ein wirtschaftliches, gutes, seriöses Auto. Aber nicht ein sexy Auto, das man unbedingt begehrenswert gesehen hat. Und es ist nach und nach geworden. Und es ist heute selbst ein Mercedes Diesel, wie ich ihn fahre, übrigens aus großer Überzeugung, kann ich auch noch was dazu sagen, weil mein Diesel umweltfreundlicher ist wie vieles andere, was sich auf der Straße bewegt. Nur, wenn ich sehe, welchen Aufschwung man da genommen hat über den Motorsport, und es ist nachweislich. Und wenn sowas gelingt, dann funktioniert es. Und dann noch ein letzter Satz zum ADAC. Wenn man sich beklagt, die Hersteller machen zu wenig, man muss einfach eine Auftrittsfläche schaffen, die begehrenswert für den Hersteller ist. Ich bin voller Überzeugung, dass es richtig ist, heute ein Zehntel der Preise auszugeben, der Kosten zu verursachen, Rainer, die vor kurzem noch in der Klasse 1 fällig waren. Das wissen wir alle, dass da ein Jahresbudget 40, 50, 60 Millionen war und heute sind es 3, 4, 5. Also die Effizienz ist heute schon eine wesentlich bessere. Und wenn ich heute eine Präsentationsfläche für Nachhaltigkeit, für E-Autos, für Supersportwagen bei dem Event DTM mache, und Rainer, du kennst die DTM auch vom Nürburgring jetzt aktuell aus diesem Jahr, das hat mehr und mehr Eventcharakter. Da kann man ganz viele Dinge außerhalb Brumm-Brumm machen. Und das muss ein Treffpunkt von beweglichen Leuten sein, die einfach sich informieren und die auch das machen. Ich bin für Schaeffler in vielen Themen tätig. Das machen wir dort auch, um zu zeigen, man fährt mit einem Steer-by-Wire. Lenksystem, man fährt mit diesem Innovationstaxi, wir haben prominente Gäste in dem Auto, also die Auftrittsfläche DTM muss so genutzt werden, dass sie für den Hersteller Porsche, BMW, X, Y, Z begehrenswert ist. Und wir haben, muss man auch sagen, mehr Hersteller denn je in der DTM aktuell. Und wenn es jetzt geschafft wird, dass die Auftrittsfläche begehrenswert ist, dann geht man dahin, ja, und nicht um Geld rauszuschmeißen, sondern ich muss 10 in die DTM geben, um 20 rauszuholen. Das muss meine Gleichung sein. Und ohne jetzt selbstherrlich zu sein, wir haben das vorgeführt über 15, 20 Jahre in der Kontinuität unseres Motorsport-Engagements bei Mercedes.
Norbert, kannst du dir vorstellen, dass die DTM eines Tages entgegen dem Wunsch der Fans tatsächlich elektrisch fährt?
Ich glaube sehr wohl, wenn das die E-Mobilität die nächsten Schritte macht. Ich glaube, dass wir eine große eine große Schwelle noch zu nehmen haben, was das Gewicht der Fahrzeuge betrifft. Ich glaube, wir haben keine große Schwelle zu nehmen, was die reine Power betrifft. Die sind ja.
Aber bei den Fans kannst du eine große Schwelle nehmen, das kann ich dir sagen.
Ja, das mag sein, aber ich sag dir, also den Sound kann man darstellen, ein sportives Auto, das, also wenn du dir jetzt nochmal gedanklich vorstellen würdest, wir hätten ein GT3-Feld, das elektrisch betrieben ist, was in der Praxis jetzt noch nicht geht, schon gar nicht. Also die GT3-Fahrzeuge wiegen jetzt 1300, 1400 Kilo teilweise, was sehr schwer ist. Und wir müssen gucken, dass wir das Gesamtgewicht von den Autos runterbringen, schon alleine, wie du weißt, Rainer, aus Unfallgefahr. Wenn ein Renault 5 mit 500 Kilo crasht, dann ist das ein anderes Thema, wie wenn ein GT-Fahrzeug mit 1500 Kilo crasht. Ganz klar, die Masse, die da in Bewegung ist. Aber die Autos sind zu dem Gewicht jetzt noch nicht darstellbar. Das mag sich dahin entwickeln, wird aber sicherlich noch einige Zeit dauern. Und deshalb brauchen wir so dringend E-Fuels, deshalb brauchen wir HVO-Diesel, deshalb müssen wir die DTM so klimaneutral wie nur irgend möglich darstellen. Auch mit Maßnahmen, wie sie BWT macht, mit den Wasserspendern und so weiter. Da werden ganz, ganz viele Dinge schon gemacht. Die kann man vielleicht noch besser proklamieren. Aber die DTM kann sich da schon als Vorreiter einer Nachhaltigkeitsrennserie sehen.
Carsten, jetzt bist du platt, gell?
Ja, ich bin nicht nur platt, aber jetzt haben wir natürlich so ein paar Themensprünge gemacht. Ich frage mich immer, ob wir, wenn man sagt irgendwie, ja, die DTM muss vom Sprit her nachhaltiger sein, das finde ich alles wunderbar. Ich meine, das muss natürlich auch in die Serie irgendwie skaliert werden können. Ich glaube, immer noch das größte Problem, und das haben wir auch bei jedem Fußballwochenende, sind die Zuschauer, die ins Stadion fahren, also die verblasen eben nicht 100% E-Fuels. Aber natürlich kann man damit so ein bisschen vielleicht den Öko-Gedanken nach vorne treiben und vielleicht auch die eine oder andere kritische Stimme verstummen lassen. Ich möchte noch mal zurück zu Audi kommen.
Darf ich da noch einen Einwand machen?
Ja.
Lass gucken, dass die Tankstellen E-Fuels kriegen, dann fahren auch die Zuschauer mit E-Fuels.
Ja, das wäre hervorragend. Aber ja gut, es ist natürlich schwer, die Masse an E-Fuels ranzubekommen, aber natürlich würde ich das
sagen. Weil es von unseren Regierenden überwiegend blockiert wird und auch von den Europaregierenden. Ja. Und wenn ich heute 250 Millionen Bestandsfahrzeuge in der EU habe, dann muss ich ein Träumer sein, wenn ich annehme, dass ich die auf E-Mobilität umswitche in den nächsten 2-3 Jahren. Also muss doch jetzt in Sachen E-Fuels was gemacht werden, und wenn es nur eine Beimischung ist.
Eine Beimischung wird ja reichen, das ist das
eigentlich auch immer. Und die Beimischung könnten wir schon längst haben. Wir haben ja eine Beimischung mit dem E10, E20. Ja. Wir haben eine Beimischung. Ich fahre jetzt übrigens HVO-Diesel in meinem Diesel. Ich fahre klimaneutral. Und mein Diesel fährt klimaneutraler wie die aktuellen Elektroautos, weil 50% des Stroms aus Kohlestrom stammen. Das sind Fakten. Und ich habe mich Fakten verschrieben und andere haben sich Fantasien verschrieben. Ich bin sehr, sehr faktisch unterwegs und das ist auch belegbar.
Ja, das stimmt. Jetzt müssen wir nochmal zurück zu Audi kommen. Tatsächlich mit der Formel-1-Geschichte. Ja, es ist immer am einfachsten natürlich, den Hirsch zu erlegen, indem man einfach sagt, Moment, also wir müssen jetzt hier 20.000 Arbeitsplätze und 3 Werke kürzen. Das kann doch nicht angehen, dass die in Ingolstadt da das Geld rausblasen. Herr Haug, was würden Sie denn so als Horizont sehen, wenn man jetzt einsteigt als Werk in die Formel 1? Und mal angenommen, man ist einigermaßen erfolgreich unterwegs oder es geht so alles nach Plan. Wann kann man denn Geld verdienen eigentlich mit so einer Rennserie?
Ja gut, also Mercedes aktuell, da hält sich meine Begeisterung auch in Grenzen, muss ich sagen. Ja,
klar,
ja. Da hat man da zwar 15 WM-Titel gewonnen, in den Jahren über 100 Rennen gewonnen, in den Jahren 2012, 2013. Beim ersten Sieg war ich übrigens dabei von diesem Team und durfte sogar den Pokal übernehmen in China, weil der Ross Braun, der damalige Teamchef, gesagt hat, you're the architect of this team, so get the trophy. Ich habe nicht einmal die Eingangstür gefunden beim China Grand Prix 2012, weil ich da oben noch nie war, aber sei es drum. Ich glaube, wenn man nachweisen kann, dass man konkurrenzfähig wird. Und jetzt machen wir mal das Audi-Beispiel. Also das Audi-Beispiel ist so, dass der Sauber unverständlicherweise allerletzter ist, der letzte von den letzten, was ich auch nicht nachvollziehen kann, ganz ehrlich. Der ist ganz weit hinten mit beiden Fahrern und Valtteri Bottas hat auch schon Rennen gewonnen, Rainer, du weißt es. Und jetzt ist man da am hinteren Ende. Und angenommen, die machen einen guten Antriebsstrang und die drehen das Team nach vorne und sind überraschend gut, kann das durchaus ein Imagefaktor sein. Und dann muss man auch mit offenen Zahlen arbeiten und sagen, wir setzen X ein und holen Aufsicht Y raus. Nicht nur mit dem Geld, was wir in der Formel 1 verdienen, aber mit unseren Verkaufserfolgen. Also das muss nicht la pour la sein, sondern eine weltweit wirksame Werbemaßnahme. Und eines muss man wirklich sagen, so populär wie die Formel 1 heute dank Liberty Media auch dargestellt wird, solche Dinge, wie Sie bei einem Las Vegas Grand Prix sehen, der im ersten Jahr mit großem Profit abschließt, das muss man erstmal hinkriegen. Und das schildert auch die Ecclestone-Zeit im richtigen Licht, weil da wäre mehr schon möglich gewesen. Ich will dem aber gar nicht nachweinen, der hat seine Verdienste. Aber der American Way of Drive, muss ich da sagen, da geht's ja richtig ab, was die machen. Auch die Tatsache, dass die laufend vollbesetzte Zuschauerränge haben. Egal, ob in Sanford, verstehe ich das mit Verstappen. Aber bei jedem Rennen sind die Ränge voll. Und es ist schon ein Phänomen. Und diese Werbebühne für mich so zu nutzen, dass ich einer der Top-Player dort bin, das ist hochwertvoll, ja. Und ich glaube, dass da kommt das Aber. Genauso kann es schlecht sein, wenn du hinterher fährst auf Dauer.
Ja. Norbert, Problem, ne? Jetzt ist, glaube ich, die Zeit, dass wir mal noch in die Zukunft kurz blicken. Wir wollen ja nicht bis morgen früh hier sitzen bleiben, sondern wir müssen ja irgendwann auch in Richtung Ende kommen. Ich würde gerne
wie Rainer, dass die Hand nimmt, ja alles.
mit Carsten und mit dir
machen. Also keinen Bock mehr.
Nein, doch. Es gibt nur noch so viel zu bereden und die Zeit läuft uns langsam weg. Ich würde gerne, was die DTM angeht, von dir wissen, wenn du jetzt der Chef beim ADAC wärst und für die DTM verantwortlich, also du bist der Thomas Voss jetzt, der das verantwortet und übrigens einen sehr guten Job macht, davon abgesehen. Du bist aber jetzt der, der die Richtung vorgibt. Was wären deine Vorschläge für nächstes Jahr? Was würdest du anders machen? Was würdest du wie machen, wenn du der Leitwolf der DTM 2025 wärst? Bitte.
Also erstens mal war ich das noch nie. Ich war immer ein...
du warst schon Leitwolf früher.
Gesprächspartner, ja? Ein konstruktiver Gesprächspartner, sagen wir mal. Und ich bin in sehr gutem Austausch mit dem Thomas Voss. Und das soll keine Podcast-Erziehungsprozess sein, was wir hier machen. Das soll laut gedacht sein, was man machen könnte. Punkt 1, ganz klar kürzere Fahrzeiten. Punkt 1, man muss weiter sicherstellen, dass es 20 plus Fahrzeuge gibt. Wunsch wäre 24 Fahrzeuge plus 2, 3, 4 Wildcards, wo man entscheiden kann. Wir laden einen Valentino Rossi zu einem Gaststart ein, beispielsweise.
Gute also Idee.
Die Wildcards, ob er es macht, aber die Versuche zu unternehmen. So, also ein starkes Feld. Zahlreiche Hersteller, nicht weniger als wie jetzt. Der erste Erfolg ist schon da, wenn Ford mit dem GT kommt, muss man sagen.
Und Ford USA, gell? Nicht Ford Deutschland.
Ja, Ford USA, genau. Aber Audi ist wahrscheinlich weg, ne? Audi gibt's wahrscheinlich.
Audi ist weg, Ford ist da, aber es ist Ford Performance in Dearborn, USA. Die Deutschen haben weder einen Rennleiter noch eine Sportabteilung. Bei Ford hier in Köln ist das Wort Ford Motorsport ein Fremdwort, gell? Inzwischen.
Ja. Ja, aber das ist eine gute Entwicklung. Dann würde ich kürzere Fahrzeiten machen. Dann würde ich Qualifying 10 Minuten rigoros. Von den 20 Minuten wird 10 Minuten rumgestanden. Es wird werden die Bremsen warm gefahren. Rainer, du kennst das. Dann stellt man die Autos in Box und heizt die Reifen dadurch auf. Da gibt es wahnwitzige Ideen, die ich schon gehört habe. Man sollte Reifen wärmer wieder erlauben und die mit Solarstrom bedienen.
Bitte.
Ernsthaft einer der Vorschläge. Also diesen Rückwärtssaldo, den kann man vergessen. Dann gibt es immer die Klagen, wir kriegen die Reifen nicht warm. BMW kriegt die Reifen auch nicht warm. Das kann gar nicht sein, aber sei es drum. So, kurze Qualifikationszeit und dann nach meinem Wunsch, das ist mir nach Wunsch gefragt, um 13 Uhr Qualifying und um 13.30 Uhr, 13.40 Uhr Start. Ja, sagt man, geht nicht, doch geht. Dann kann man einen Ablauf hinbekommen, das Fernsehen kriegt es gut rüber, man kann es kompakt zusammenfassen. Fahrzeit, ob ich eine Stunde plus eine Runde fahre oder 55 Minuten plus eine Runde oder 50 Minuten. Meistens nach zwei Drittel ist das Rennen meistens gelaufen, wie auch immer. Aber daran weniger Fahrzeit, eine Zweitagesveranstaltung, ob die Teams das wollen oder nicht. Manchmal muss man Teams auch zum Glück zwingen. Wenn ich immer bei meinen Teams eine Umfrage gemacht hätte, wer will was? Ja, Motorsport ist in manchen Dingen auch Diktatur, eine positive Diktatur. Ja, nicht so eine Diktatur, wie wir die staatliche Diktatur kennen, mit großem Schrecken, aber eine Entscheidungsfreude. So wird's gemacht. Und ich glaube, dass der ADAC durchaus in die Richtung denkt und das alles weiß. Das ist zumindest mal konstruktiv schon alles besprochen. Und dann, wenn man das Feld in dieser Stärke hat und dann an den Nachhaltigkeitsthemen arbeitet, eine vernünftige Fernsehübertragung hinbekommt. Übrigens, die internationale TV-Werte, die sind hervorragend. Keine andere Rennserie, GT-Rennserie, hat ähnliche TV-Werte. Auch ein Erbe dieser drei Buchstaben. Das ist ein Phänomen, wenn eine SRO-Serie in Hockenheim feiert mit 50 Autos, kommen 300 Zuschauer und wenn die DTM kommt, kommen 30.000 oder mehr. Also die DTM hat da schon eine Heritage, ein Erbe, ein Fangefolge und das muss man pflegen mit vernünftigen Preisen und vernünftigen Themen. Das muss ein Themenpark sein, da müssen wirklich Zukunftstechnologien vorgeführt werden und. Das wird teilweise schon gemacht und ich habe durchaus eine berechtigte, aus meiner Sicht berechtigte Hoffnung, dass die DTM gute Zeiten vor sich haben kann, wenn man an der richtigen Stelle spart und an den Themen arbeitet, wo die DTM für die Hersteller noch attraktiver wird. Man muss die Hersteller mit einer gewissen Unterstützung reinlocken. Aber das macht man nicht im Mäzenatentum, sondern ganz einfach, wie bei einer Automesse. Ich gebe 100 rein und ich will 200 rausholen. Also ich schaffe einen Auftrittsraum, der dem Hersteller die Möglichkeit gibt. Und der Hersteller kann auch der Zulieferer sein. Ja, die sind auf den Autos auch versammelt und die Zulieferer tragen die DTM auch mit. Aber die DTM obsolet zu machen, wäre ein riesiger Fehler. Die ist heute notwendiger denn je als Auftrittsbühne.
Ja, und da haben wir ja den ADAC, der uns ja diese DTM gerettet hat vor zwei Jahren, nachdem der Gerhard Berger sie abgegeben hat, die ITR aufgelöst worden ist. Das war ein Punkt, wo wirklich es auf Spitz und Knopf stand. Und hätte der ADAC die DTM nicht für sich entdeckt und gerettet durch Kauf, hätten wir heute keine mehr, davon bin ich überzeugt. Wer hätte es denn machen sollen?
Nee, ist vollkommen richtig gewesen. Vollkommen richtig. Und das ist dem ADAC hoch anzurechnen und auch den treibenden Kräften dort, ja. Das ist wichtig, aber, und gerade da muss ich auch an den ADAC appellieren, zum Glück steht in der Satzung des ADAC, dass man Motorsport macht. Ich weiß nicht, ob sonst alle davon überzeugt wären, dass man das braucht, aber ich kann auch den ADAC Oberchefs nur in ihren Plan schreiben, verkennt bitte den Motorsport und die Möglichkeiten der Sympathiegewinnung für einen ADAC nicht. Das ist ganz, ganz, ganz enorm. Und ich sage mal, die DTM, wenn wir die Zuschauerzahlen das Jahr über zusammenzählen, wir haben nur 8 Veranstaltungen. Aber da kommen leicht, Rainer, du weißt es vielleicht besser, da kommen leicht 250.000 oder mehr Zuschauer, sehr der DTM gewogene Familien, kaufkräftige, Interessierte, auch Neuautokäufer, technisch Interessierte, also ein Elitepublikum, würde ich da sagen. Und was mir besonders auffällt, ein unheimlich freudiges Publikum, was keine Randale macht. Die machen mal eine Party im Fahrerlager, genießen die Zeit. Aber ich muss sagen, Ich habe da keine Hooligan-Befürchtungen, sondern das ist ein Elite-Publikum erster Güte. Und dieses Elite-Publikum passt bestens zum ADAC.
Ja, das unterschreibe ich dir. Ja,
passt auch absolut gut zu den Autoherstellern übrigens. Ja. Sie haben gerade gesagt, 8 Rennen. Im nächsten Jahr sind es auch wieder 8 Rennen, die geplant werden. 2 Rennen im Ausland, 1 in Österreich, 1 in Zandvoort. Würden Sie da was schrauben? Würden Sie mehr Rennen gerne im Kalender haben?
Gut, man kann sagen, mehr ist immer gut, aber das weiß man sich. Also lieber 8 Gescheide als 10 so lala. Ja? Und ich glaube, das Geld zu konzentrieren, Testfahrten zu verbieten, habe ich vorher vergessen zu erwähnen. Das wird jetzt auch gemacht. Wir haben Testfahrten gemacht, da sind an einem Testtag, man muss sich das überlegen, also schon aus Nachhaltigkeitsgründen, 10 Sätze Reifen pro Fahrzeug, a 2.500 Euro, nur um Qualifying zu üben. Ja? Und die Reifen zu entsorgen, ist ein Riesenthema. Aber jetzt verrate ich mal ein Geheimnis, wenn man sie nicht benutzt, muss man sie auch nicht entsorgen. Ja, und genau so würde ich es machen, ja. Und sie kriegen spannendere Rennen. Also jetzt übertrieben gesagt, Rainer, Rennautos ausladen, Qualifying fahren, Startaufstellung. Bekannte GT-Autos, die fahren an Simulatoren, wir brauchen keine ewigen Trainingszeiten, ja. Und ich glaube, die Zeitfenster so kurz wie möglich zu machen, 2 Tagesveranstaltungen zu machen, kompakt das Ganze und vielleicht auch Demonstrationsrunden auf der Rennstrecke, Autopräsentationen, Sportwagenpräsentationen. Es gibt so tolle Sportwagen, die Fans gerne angucken wollten in Ruhe, einen Sportwagen, Superparkplatz oder was auch immer und vor allen Dingen auch neue Antriebsarten.
Entschuldige, Sportwagen Superparkplatz, dazu fällt mir der Nürburgring ein. In den 70er Jahren gab es am Nürburgring einen reinen Porsche-Parkplatz. Da standen an die 1000 Porsche in Reih und Glied. 914er, 911er, 928er, es war alles da. Der Gernot Leisner hat diesen Porsche-Parkplatz eingerichtet, es war mehrere Jahre auf dem großen Fußballfeld.
Wollte ich gerade sagen, Rainer, aber überlegen wir mal, was in Gernot Leisner für ein Visionär war, Porsche Oberchefverkäufer von Nürnberg und Oberrennleiter von dem ganzen Laden, der dich ja auch dort verpflichtet hat, schon in den 60er Jahren. Aber der Leisner war für mich immer einer, der seiner Zeit voraus war. Ja. Und er hat ganz Großes für den Motorsport geleistet. Und diese Exponenten, wie auch der Hans-Werner Aufrecht, wie eine Handvoll, wie der Peter Geisegger, wie Leute, die immer was getrieben haben, ja. Und diese Clique, diese eine Truppe, die kann es auch heute geben, ja.
Aber jetzt stell dir doch bitte mal vor, du machst in Hockenheim oder am Nürburgring einen Mercedes-Parkplatz, einen Porsche-Parkplatz und einen, was weiß ich, Parkplatz, Lamborghini möglichst noch,
welche alles machen, der Ferrari sind alle dabei.
Aufkommen. Ja. Weißt du, das gibt ja dann einen richtigen Zusammenhalt der Leute auf dem Parkplatz, die fachsimpeln. Das ist wie so ein Tuner-Treffen praktisch.
Man würde neudeutsch No-Brainer dazu sagen. Das gebietet sich regelrecht, dass man das machen muss. Und jetzt gehe ich noch weiter. Ich garantiere dir, dass du da sogar Parkgebühren verlangen kannst und sagen, wenn dein Auto an der exponierten Stelle parkt, dann kostet es 50 oder 100 extra. Ich möchte nicht wissen, wie viele da parken. Ich war neulich bei einer Veranstaltung in Hockenheim, da war am Nürburgring, da sind wir mit unserem Innovationstaxi, mit der elektronischen Lenkung gefahren. Da waren, glaube ich, 175 Sportwagen versammelt an dem Tag. Mit fahrender Kundschaft, die, glaube ich, pro Fahrzeug, was weiß ich, 1500 Euro Startgeld bezahlen, einen Tag lang fahren. Und dann, ja, natürlich nach Vorschriften. Aber der Markt ist durchaus da. Und ich sage mal, da kann man weiter spinnen und sagen, bevor ich einen weiteren Trainingstag mache, mache ich einen Sportwagen-Treffpunktstag am Freitag, Samstag, was weiß ich was. Freitag besser als Samstag. Man versucht am Freitag ein Afterwork-Meeting zu machen mit jungen Leuten. Wir haben zum Beispiel jetzt eine Talent Night bei Schaeffler eingeführt. Da kommen junge Mitarbeiter mit großem Potenzial. Die dürfen da vor Ort sein. Sind keine Racer grundsätzlich, aber die werden der Rennerei nahegebracht und dann macht der Harry Hunflat mit denen eine Boxenführung und dann sperren die Auge und Mund auf und sagen, boah, ist das cool hier. Und wie nahe kommt man da dran? Und da kommt man ja noch viel näher dran als beim Fußball. Und das ist ja auch was im Motorsport, dass du in der Startaufstellung, dass du, für mich meine Begriffe, ich gehe da gar nicht mehr freiwillig hin, sind viel zu viele Leute schon in der Startaufstellung, also ein paar weniger, wäre da mehr aus meiner Sicht. Aber du kommst nahe rein und du kannst dem Fahrer letztlich die Hand schütteln. Und das ist diese Eigenheiten, die die Rennerei bietet und die DTM bietet, die muss man spezifisch ausarbeiten. Und dann wird da auch was raus. Da ist großes Potenzial da, aber kein Selbstläufer. Aber riesige, wie wir sehen, riesige Chancen. Und gerade habe ich damals auch gesagt, als wir das Formel 1 Team gekauft haben, Regel 1, wenn alle bremsen, musst du Gas geben. Wenn alle aussteigen, und so war das, da ist BMW raus, da ist Toyota raus, da ist Honda raus. Und dann habe ich gesagt, der ideale Zeitpunkt zum Einstieg. Und wir konnten das Gott sei Dank umsetzen, weil ich natürlich die Unterstützung vom Vorstand gekriegt habe. Und das Wunder, dass der Motorsportchef Formel 1 machen will, das gibt es ja nicht. Also ich kenne keinen guten Sportchef, der nicht gerne Formel 1 machen würde. Und natürlich liebend gerne dann auch mit dem entsprechenden Erfolg. Aber der Motorsport muss als Instrument zur Produktpräsentation, der zum Verkaufserfolg führt, dargestellt werden, der Profimotorsport, und der gehört die DTM dazu, und sonst hat er keine Chance.
Ich habe hier noch eine Frage, Carsten, entschuldige, dass ich da jetzt auch nochmal dazwischen gehe, aber es interessiert mich etwas genauso wie dich wahrscheinlich. Und zwar sollte uns der Norbert mal erklären, was es denn mit dieser elektronischen Lenkung auf sich hat, an der Schaeffler arbeitet, die der Norbert auch als Botschafter vertritt und darüber auch oft schon referiert hat. Ich habe es noch nicht begriffen, wahrscheinlich du auch nicht, also lassen wir es uns jetzt erklären, auch für die Fans.
Ja, das ist die Vorstufe, das braucht man für autonomes Fahren. In jedem Fall. Und dann hast du keine Lenkstange, die Lenkbewegung in die Tat umsetzt, sondern das sind elektrische Stellmotoren. Du drehst am Lenkrad, der Markus Winkler ist der Fahrer und die Impulse werden weitergegeben. Das hat Vorteile beispielsweise, das kennst du auch, Rainer, aus deiner Zeit bei Autozeitung. Wenn du heute einen Linkslenker und einen Rechtslenker-Auto baust, das Lenkgetriebe, die Lenkung am Motor vorbeizubauen, ist auf der linken Seite eine ganz andere Aufgabe als auf der rechten Seite. Wenn ich eine elektronische Lenkung habe, verschiebe ich das Lenkrad nach rechts. Wenn ich Dinge, die auch der Roland Arnold damals schon mit Paravan bewegt hat, da haben wir auch Themen gehabt, wenn ich einen Unimog bediene zum Beispiel und ich muss die linke Straßenseite und die rechte Straßenseite bedienen, dann brauche ich eigentlich einen Linkslenker und einen Rechtslenker. Ja? Und in dem Fall verschiebe ich das Lenkrad. Das ist universell einsetzbar und ist auch, wir sind auch schon 24-Stunden-Rennen damit gefahren, damals noch mit Schaeffler Paravan und unter Initiative von dem Roland Arnold, der das Ganze ja nach vorne bewegt hat. Und das hat nicht nur Zukunftspotenzial, das wird ganz sicherlich die Zukunft sein. Und Steer by Wire haben mehrere Hersteller. Aber ich glaube, dass Schaeffler da entsprechend sehr, sehr weit ist in diesem Thema.
Wird sich das im Rennsport durchsetzen?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube sehr wohl, dass wir, wenn ich mir, du bist selber als Rennfahrer, kannst du dir das vorstellen, stell dir
wirklich nicht.
Vielleicht, wenn du es mal ausprobiert hättest.
Sag mir jetzt bloß noch, dass du zu alt bist, dann glaube ich das auch noch.
Nein, aber ich möchte ein Lenkrad in der Hand haben, ich möchte das füllen.
Du hast ein Lenkrad in der Hand, du merkst gar nichts.
Das lenkt. Das ist ja das Schlimme, dass ich nichts mehr merke.
Aber du kriegst beim Aufprall auch keine Lenksäule in den Bauch gedrückt.
Lass mal den Gedanken zu Ende führen. Wenn du 24 Stunden fährst, du fährst einen 8 Runden Stint. Und jetzt kannst du dir vorstellen, du hast keine Schläge am Lenkrad. Du hast eine Rückmeldung, aber du hast nicht das. Du bist ja 24 Kilometer so unterwegs. Ja. So, immer. So. Und du bist jetzt, hörst du ganz ruhig, dann nimm die Handverletzung, und die wirklich speziell. Ich habe den Robin Freins jetzt getroffen im Hockenheim, der hat immer noch von seinem Formel E Crash. Die haben ja riesige Lenkkräfte in der Formel E. Und wenn die ins Tier bei Wire hätten, eine elektronische Steuerung, dann das Lenkrad schlägt dann nicht zurück. Ja. Also das hat auch einen großen Sicherheitsaspekt. Und dann haben wir auch noch in dem Innovationstaxi, wie wir das schon besprechen, wir fahren mit E-Fuel, wir fahren mit klimaneutralem Öl und wir fahren mit einer Hinterachslenkung. Was auch ganz interessant ist, das ist, glaube ich, so wie ich weiß, das einzige Rennauto weltweit mit Hinterachslenkung, weil wir einfach Dinge darstellen wollen, die machbar sind aus Schaeffler Sicht. Und die Serienautos haben ja mehr und mehr die Hinterachslenkung, ja. Und das, da war der Markus Winkler, war sehr skeptisch am Anfang, was soll das bloß? Und er ist der größte Fan der Hinterachslenkung. Da braucht man keine großen Winkel. Aber das nützt dem Reifen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, was vielleicht irgendwann passieren wird, dass man ein 24-Stunden-Rennen mit elektronischer Lenkung und Hinterachslenkung fährt, dann dient es kolossal dem Reifenverschleiß und dem Fahrkomfort. Und das sind Dinge, die der Motorsport einfach als Versuchsfeld möglich machen kann, ja. Und dazu ist es durchaus sinnvoll. Und da muss ich auch noch sagen, man macht es bei Schaeffler durchaus, um die Farbe zu bekennen und zu sagen, wir nutzen dieses Versuchsfeld. Wir nutzen das. Das sind auch Teile in dem M4 GT3. Die Ausdrucklager und so weiter, die bei Schaeffler gefertigt werden. Also das hat schon alles Hand und Fuß. Und es wird nicht zum Selbstzweck gemacht, sondern um Gäste einzuladen, um seine technischen Fähigkeiten zu zeigen. Und da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis ein extrem gutes, verglichen mit jeder Werbekampagne whatsoever. Also da kenne ich mich wirklich aus, über viele Jahre Mercedes, was vernünftiger Einsatz von finanziellen Mitteln ist, und da kann sich das sehen lassen.
Eine Frage überhaupt noch zu den Autos, wo die Lenkung dann eingebaut werden sollen. Rainer, du warst auch am Anfang skeptisch. Ich fand eigentlich die Sportwagen immer schon ganz gut, auch wenn es eigentlich DTM mal für was anderes stand. Herr Haug, wie sehen Sie denn die Autos? Also würden Sie auch lieber wieder Tourenwagen haben? Also sagen wir mal viertürige Limousinen, die man montags wieder im Laden kaufen kann, wie es ja früher mal das Mantra war? Oder sagen Sie, sind eigentlich ganz zufrieden mit der Vielfalt der Sportwagen, die da jetzt auf der Strecke sind?
Total, total. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen klassischem Tourenwagen, gibt es denn überhaupt noch? Ist es ein Zweitürer, ist es ein Viertürer, ist es, also der Zuschnitt
ist es inzwischen.
Der Zuschnitt dieser Autos, und Rainer, ich weiß nicht, wie du das siehst, finde ich hervorragend. Also die Mischung von Porsche bis, wir haben nie die Fähigkeit gehabt, dass wir einen Porsche integrieren konnten, einen 911. Und den haben wir jetzt. Also mir ist die Mischung, die wir jetzt haben, viel lieber. Und mit richtigem Konzept in die Zukunft zu gehen. Und da können wir vielleicht, machen wir auch nochmal einen Nostalgie-DTM-Podcast. Da gibt es jede Menge, das ist jetzt vielleicht zu kurz gekommen. Aber jetzt das Ganze für die Zukunft zu rüsten, ich glaube, das ist unser aller Sinn, so einer, oder?
Das ist, ja, Norbert, Nostalgie-Podcast ist wunderbar. Ich habe hier 8 oder 9 oder 10 Bilder gefunden unserer gemeinsamen Ausflüge an die Rennstrecke und sonst wohin. Und da würde ich dann doch die gerne mal zeigen wollen. Und du kannst dazu auch gerne was sagen. Das machen wir aber in einer extra Veranstaltung.
Ja, Rainer, ich wollte gerade sagen, ich würde auch sagen, also wir machen das. Das war jetzt eine ganz tolle Folge und wir können auch gerne noch ein bisschen weiterreden. Aber natürlich haben wir nicht über die Vergangenheit gesprochen. Ich finde, das machen wir tatsächlich noch mal extra, oder? Wenn Sie noch Lust haben.
Absolut. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, es war halt doch eine gute Zeit und es war schön, dass wir es erlebt haben. Und es gibt viele, viele junge Leute, die mir sagen, wir bedauern es, dass wir Spätgeborene sind und diese Zeit nicht haben miterleben können. Es ist uns heute zu steril. Das sagen die klipp und klar. Ja, sie verstehen zum Teil die Rennreglements nicht. Sie jammern über die ständigen Strafen wegen Truck Limits. Und es ist ihnen alles zu kompliziert geworden. Die Einfachheit ist weg.
Ich sehe das ein bisschen entspannter. Und ich möchte auch nicht so enden, wie ich das jetzt neulich von einem ehemaligen Showmaster Gottschalk gesehen habe, dass Arthur das Rad wieder zurückdreht mag vielleicht helfen, das Buch gut zu verkaufen, das soll ihm gut tun. Ich habe den eigentlich immer mit seiner Witzigkeit geschätzt, aber das krampfhafte Festhalten, warum darf ich das nicht, was ist da nicht, und auch deine Einlassung, Rainer, welche Reibereien wir gehabt hätten. Also wenn ich sehe, wie der Verstappen den Norris von der Strecke fährt und anschließend fliegen sie gemeinsam nach Hause, das können wir doch auch so halten. Das ist doch wunderbar.
Ja, das haben wir auch schon gemacht. Wir sind auch schon in einem Auto nach Hause gefahren.
Und dann passiert auch nichts. Also ich würde es nie so hochhängen, und ich bin auch nicht ein Freund von früher war alles besser. Ich bin ein Freund von genießen, dass du das erleben konntest. Und ich glaube, das sind wir einer Meinung, Rainer. Und ich will ja gar nicht das Schlusswort haben, aber wichtig ist es hier und die Zukunft. Und wichtig ist auch das Verständnis für die jungen Leute von heute und nicht das Umerziehen und warum sind. Natürlich gibt es da Dinge, wo ich mich auch wundere oder die ich anders machen würde. Aber ich glaube, man kann da nur ankommen, wenn man Verständnis zeigt oder wenn man dann mit einem gewissen Witz und Humor einer Sache vorangeht. Nur so kannst du überzeugen. Und da glaube ich, Rainer, auch wenn du mich da hier und da kritisierst, habe ich mir mein Leben lang große Mühe gegeben, dass man auch in die Köpfe nicht manipulierenderweise reinkommt, sondern dass man sagt, gut, ich mute mir das auch zu, ich strenge mich auch an, ich bremse auch ganz spät und versuche nicht aus der Kurve zu fliegen. Und das beispielgebend ist genau das Richtige. Und sicherlich habe ich das in deinem Metier, wie du deine Kommentierung gemacht hast, habe ich das durchaus entdeckt. Aber, um das vielleicht auch zu sagen, die Berufung, der Job eines gesamtverantwortlichen Motorsportchefs ist nochmal eine andere Herausforderung als der darüber berichtet und es auch, sage ich mal, in einer gewissen Lockerheit machen kann. Und ich habe ja immer den Trost, dass ich mir vorstellen kann, wie würden meine Kritiker reagieren, wenn sie jetzt in meinen Schuhen stehen würden, also in meiner aktiven Zeit. Und da habe ich dann wieder ein ganz balanciertes Gefühl, meistens.
Weißt du was? Wir sollten froh sein, wir beide, dass wir das bis heute gesund und einigermaßen gut beieinander überstanden haben, dass wir noch klar im Kopf sind, dass Stimme und Hirn noch funktionieren und überhaupt alles für uns noch so ist, dass man sagen kann, es macht Freude, auch im Alter jetzt zu leben und auch mal sowas wie heute zusammen zu machen.
Okay.
Das stimmt. So, das ist ein schönes Schlusswort, aber das allerletzte Wort möchte ich haben. Einmal, Herr Haug, an Sie. Ich glaube, also wie schwierig das ist, als Motorsportchef so einen Laden zusammenzuhalten, darüber reden wir vielleicht nochmal in Ruhe bei mir im Podcast, wenn Sie mögen.
Ich habe mich nie vorgedrängt, aber wir machen das mal auf eine vernünftige Art und Weise. Und ich bin sicherlich nicht so.
Was heißt aber vernünftig? Haben wir jetzt unvernünftig gearbeitet?
Ich bin nicht so sonderlich qualifiziert, die Geschichte ich über mich zu erzählen. Das können andere viel, viel besser. Aber ja, ich verspreche Ihnen das. Wir machen das mal in Ruhe. Und vor allen Dingen können wir auch noch mal eine DTM sehr gerne, wie es war. Und Highlights der Vergangenheit, das muss man dann auch entsprechend kennzeichnen. Da stehe ich auch gerne mal zur Verfügung.
Also der Rainer, ja, das machen wir nochmal wieder zusammen.
Ich suche für jedes Jahr ein paar schöne Bilder raus, die dieses Jahr charakterisieren. Zum Beispiel wäre für 94 aus deiner Sicht speziell dieser unglaubliche Ludwig-Sieg im Regen, der mir nie aus dem Kopf geht, den ich noch heute vor mir sehe als eine Sensation des Jahres. Da hat er alle Allradler abgezockt. Du hast ja immer gesagt, wir brauchen kein Allrad, uns reicht der Heckantrieb. Und dann ist deine Theorie auch aufgegangen. Und der hat im Regen alle Alphas und Opels, die alle mit Allradantrieb fuhren, wie ein Weltmeister deklassiert geradezu. Das werde ich nie vergessen. Das gehört zum Beispiel auch dazu.
Ja, ich habe mit Klaus da auch schon drüber gesprochen in letzter Zeit. Und wir können kein Allradauto anbieten, wenn wir nicht in der Großserie ein Allrad anbieten. Da gab es zwar schon ein Viermatik in den Anfängen, aber nicht in dem Auto, was wir eingesetzt haben. Das hat schon alles seine Berechtigung gehabt. Und das war ein sehr, sehr gutes Auto, was auch sehr viel gekonnt hat. Dank den Technikern und Gerhard Unger, die auch da wirklich ganz, ganz große Leistungen vollbracht haben. Und das können wir gerne mal drüber reflektieren. Ja.
Okay.
Das machen wir.
Gut.
Also da freue ich mich drauf. Also da bin ich ja fast froh, dass wir heute nur über die Neuzeit gesprochen haben und noch gar nicht alle Themen abgeackert haben. Denn die Vorfreude ist ja eigentlich die schönste Freude. Vielen Dank, Rainer, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Vielen Dank, Herr Haug. Gerne. Es ist wirklich eine große Freude, Sie hier bei mir auf dem Kanal zu hören und zu sehen.
Gerne, gerne.
Dann freue ich mich aufs nächste Mal. Tschüss. Also ich glaube ja, da wird das ein oder andere Video noch folgen. Und wenn ich Video sage, dann möchte ich auf YouTube verweisen, denn da könnt ihr das Ganze in diesem Fall auch mit Bewegtbild sehen. Im Bewegtbild könnt ihr übrigens bei mir auch nochmal alle DTM-Rennen von 1989 bis 95 in voller Länge anschauen. Mit einer Kanalmitgliedschaft für 9,99 € im Monat habt ihr freien Zugriff drauf und könnt die Wintersaison überbrücken. Und natürlich jederzeit kündigen, wenn ihr alles gesehen habt. Ich habe es in den Shownotes auch nochmal verlinkt. Und das war die alte Schule für heute. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss, bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.
Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.